Wir haben ja jetzt viel schon implizit über die Führungsbibel gesprochen und du hast gesagt, ihr habt ein ganzheitliches Führungssystem entwickelt. Was ist ein ganzheitliches Führungssystem und wie hängt das jetzt ganz konkret mit den Sachen zusammen, die du benannt hast? Also, das ist dem ja übergeordnet.
Ja, ich bin vorher schon ein bisschen drauf eingegangen. Gesamtheitliches Führungssystem haben wir so für uns definiert, dass wir vier Segmente haben. Wir haben hier also einmal Teamchef Führung, Führungspersönlichkeit entwickeln. Dann haben wir Erwartungen des Kunden, also alles rund um den Kunden. Mitarbeitern, was für uns unheimlich wichtig ist, was für uns die Basis und das Fundament ist. Und Prozesse natürlich. Und Prozesse in dem Sinne, ohne funktionierende und aufeinander abgestimmte Prozesse, habe ich hier immer wieder das Thema, dass ich improvisieren muss. So, und wenn ich diese vier Erfolgsfaktoren für mich jetzt mal klar mache, dass ich definiert habe, und darunter haben wir sieben Handlungsfelder aufgestellt und die sieben Handlungsfelder sind dann einfach Kriterien, dieses Übergeordnete beschreibt. Also heißt, teamische Führung entwickeln sind Kernkompetenz entwickeln zum Beispiel, ein Kriterium oder diverse andere. Und wenn man das Ganze dann für sich hier definiert, hat man dann die Möglichkeit, erstmal die Basis zu schaffen. Zu bewerten, objektiv, für sich objektiv, das ist nicht klar, nicht objektiv, sondern subjektiv, ja, weil man macht es ja selber. Aber du kennst es vielleicht auch von dir, wenn man sich selbst beurteilt, dann geht man immer sehr kritisch um. Die wenigsten gehen hier dann vollmundig und sagen, ich bin die Einse, wo ist die Skala? Ja?
Häufig ist die Fremdwahrnehmung ja besser als die Eigenwahrnehmung.
Absolut, und das ist aber das Gute. Also man geht da sehr kritisch dann miteinander um und das machen wir im Team. Dass wir bewerten uns, beurteilen uns im Team über Noten, haben hier dann auch ein Spinnendiagramm, in dem wir dann wirklich diese vier Handlungsfelder mit den sieben Handlungskriterien dann auch so bewerten. Da gibt es eine Durchschnittsnote und die Durchschnittsnote gibt dann wieder eine Gesamtdurchschnittsnote und auch eine Basis.
Also ja. Jeder gibt wirklich jedem die Note. Wir sitzen da zusammen am Tisch.
Wir sitzen zusammen am Tisch, wir haben ein Sheet. Das Sheet, da hat dann die Kriterien. Dieses Kriterium hat 5 Noten, 1 bis 5. 1 sehr gut, 5 schlecht. Wir sind sogar so weggegangen, dass wir auch Komma haben, dass man sagt, wir sind vielleicht nicht die klare 1 oder die klare 2. Wir sind so dazwischen, wir sind eigentlich auf dem Sprung dahin, aber das sind wir noch nicht. Das sagt Komma dann auch. Komma 5, aber nur Komma 5. Und somit haben wir dann hier eine Bewertungsskala für uns geschaffen, wo wir uns im Team beurteilen und kritisch beurteilen. Da haben wir das geschafft. Ja, oder wo stehen wir da? Haben wir auch eine Weiterentwicklung? Weil das zeigt ja nachher auch schön das Spinnendiagramm auf, wo haben wir unsere Handlungsfelder für uns selber, unsere Master, was wir brauchen, um da auch weiterzukommen.
Also was ja du bewertet wahrscheinlich.
Natürlich, also ich sage mal, nicht bloß ich als Person, sondern wie ist unser Führungssystem, wie ist auch unser Feedbackverhalten. Ja, oder aber auch das Thema erfolgreich profitabel wirtschaften. So, was ist das denn überhaupt? Ja, erfolgreich profitabel wirtschaften sind klare finanzielle Kriterien. So, auch das müssen wir dann auch klar. Dazu braucht man erstmal ein System, wofür alle transparent ist.
Weil sind das wirklich klar? Also es sind auf jeden Fall finanzielle Kriterien, die das definieren.
Ja.
Aber dahinter steckt ja was anderes. Wir wollen ja nicht profitabel sein und wirtschaften, weil wir es gerne wollen, sondern weil wir den Menschen, die hier arbeiten, ein gutes Leben ermöglichen wollen. Also das kommt ja auch wieder aus dem Unternehmen heraus.
Boah, jetzt müssen wir da klar schon wirklich auf den Kern des Unternehmens und eines Daseins auf eines Unternehmens kommen und sagen, also prinzipiell ist das Unternehmen ja erstmal kein soziales Produkt. Ja, wo man dann sagt, okay, es ist einfach nur dazu da, um eine Gemeinschaft zu bilden, sondern es geht immer um den Gewinn.
Mhm.
So ohne Gewinn keine Möglichkeit, dass man ja auch refinanzieren und investieren kann. Dass man Mitarbeiter letztendlich auch hier in Lohn und Brot und Einkommen sichern kann. Mhm. So. Aber letztendlich, wenn man dann wiederum zurückkommt, muss man wirklich sagen, hey, es ist deutlich mehr als nur Ertrag erwirtschaften, sondern genau das, die Sinnfrage. Ja, ich sag mal, wie Sinnhaftigkeit und wie sinnvoll ist denn unsere Arbeit wirklich? Also du gehst dann schon weiter philosophisch dann in die Selbstverwirklichung. Und das macht einen ja zufrieden, aber da kommen wir dann ganz woanders hin. Aber das profitable Wirtschaften ist ein losgelöstes Kriterium.
Mhm.
Wo man dann bewerten kann, haben wir denn letztes Jahr profitabel gewirtschaftet?
So losgelöst finde ich das gar nicht, weil ihr habt ja das Thema Kundenzentrierung ja nächstes Mal mit drin. Und damit müsste man ja letzten Endes auch den Nutzen. Also das ist ja das, was ist euer Zweck der Existenz? Zum gewissen Teil auch einen Nutzen zu stiften, hast du gerade gesagt. Wie wird euer Nutzen gemessen mit Kunden, die zufrieden sind oder weiterkaufen?
Genau, die Kundenzufriedenheit. Als Kriterium selber haben wir dann wiederum aber eher die Kernkompetenzen. Letztendlich, die man dann hier auch ausarbeiten muss. Und dann das andere, die Zielgruppendefinition. Also auch das haben wir unsere Zielgruppen definiert. Also auch das ist ein Kriterium, Erwartung des Kunden. Ist denn jedem klar, wer unsere Zielgruppe ist? So, also das meine ich unter gesamtheitlichem Führungssystem. Und das bietet natürlich dann auch ganz, ganz, ganz toll unseren Führungskräften einen klaren Überblick über unser Unternehmen. Ja, und auch dadurch einfach ein roter Faden, wo ich hier nicht bloß in einer Periode aufsitze, also in einem Jahr aufsitze, sondern das ist ja immer eine Weiterentwicklung, es sind immer mehr Perioden über dadurch mehrere Jahre. Und ich habe aber die Basis und meine Basis ist mein gesamtheitliches Führungssystem. Ja, und auf der Seite kann ich das da aussetzen. Dann setzen oder geben wir uns Schwerpunkte und sagen, okay, dieses Jahr ist unser Schwerpunkt Erwartung des Kunden. Ja, zum Beispiel ist es dieses Jahr genau das, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen hier noch mehr in die Kundennähe kommen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr ein Customer Experience Center eröffnen, was aber erst eröffnet wird, aber davor die Vorplanungsphase dann passiert. Deshalb, das ist dieses Jahr im Doing als Maßnahme. Nächstes Jahr eröffnen wir es, das ist aber das Ergebnis. Das heißt, dieses Jahr wird alles geplant, dieses Jahr wird alles hier aufgestellt, um dann genau Technologietage als auch Hausmessen, aber genauso auch Technologie näher bringen an Schulen und Technikerklassen, dass man hier auch da wiederum weiterbilden und Möglichkeit des Recruitings dann auch so hat.
Die Führungsfibel, das gesamtheitliche Führungskonzept, wie du es nennst, das ist ja letzten Endes viel mehr als das, was man jetzt klassisch mit dem Begriff Führung verbindet. Und ich glaube, es ist ja auch ein riesiges Argument für eure Kunden letzten Endes. Glaubst du, dass es das vielleicht auch ist, was euch besonders macht, was auch von Kunden gespiegelt wird, was Kern des Unternehmens ist?
Also was uns besonders macht, und das können wir auch mit Stolz behaupten, ist genau das, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, das sowieso nicht, aber dass wir definitiv auch kein Umsetzungsproblem haben, sondern wir kriegen unsere PS auf die Straße. Und wir kriegen sie nur deshalb auf die Straße, genau weil wir systemisch vorgehen, wenn wir Systeme nutzen, ja, solche Methoden anwenden für uns und dann auch umsetzen. So, und wenn wir hier, wie gesagt, uns die 5 Kriterien pro Quartal vornehmen, wir schaffen nur 3, dann gehen die 2 mit, aber die werden umgesetzt. Wir bleiben da dran. Wenn wir aber während der Phase dann merken, vielleicht, es könnte ja auch sein, dass die dann aufgrund Rahmenbedingungen nicht mehr ganz so wichtig geworden sind, dann kann es auch sein, dass wir sie einfach auskippen und sagen, hey, das ist gar nicht mehr relevant. Und deshalb beißen wir uns jetzt nicht fest, dass wir diese Maßnahmen umgesetzt haben, sondern dann haben wir auch den Mut zu sagen, nein, stopp, es sind andere Dinge wichtiger geworden, deshalb ja auch agil. Andere Dinge wichtiger geworden, um dann auch umzusetzen. Und so steuern wir uns selbst im Führungskreis und transportieren das aber auch in die Mannschaft, dass wir dann auch hier die Kommunikation sicherstellen als Informationsfluss in die Mannschaft durch wiederum strukturierte Aushänge. Wir haben Infoboards, wo hier nicht irgendwas kreuz und quer aushängt, sondern wir haben hier Kennzahlen, die wir aushängen. Wir haben die aushangspflichtigen Dinge, aber auch Dinge wie jetzt hier die Führungsfibel, dass jeder auch weiß, nach was für Kriterien wird hingeführt. Jeder kennt unser Führung, gesamtheitliches Führungssystem und auch, und dann kommen wir zu einer späteren Folge, Wertschätzung, unser Wertschätzungsmodell, was jetzt auch ganz arg wichtig ist, was als Folge der Führung dann soweit ist.
Wie schafft ihr es, dass die Führungsfibel jeder kennt? Also klar, die hängt hier überall, die Werte sind kommuniziert.
Ja.
Aber ja, habt ihr da Workshops, Schulungen? Ist das ein Teil des Onboardings? Wie funktioniert das bei euch?
Sowohl das auch. Das ist ganz, auch da wieder gesamtheitlich wird das eingepackt. Das ist ein Teil des Onboardings, dass man schon mal mit Berührung gekommen ist. Weil wir auch der Meinung sind, es ist sehr wenig, dass hier andere Unternehmen in der Art arbeiten. Deshalb erstmal, dass man damit in Berührung kommt, damit Verständnis dafür entwickelt, ist im Onboarding damit dabei. Dann aber wird man hier geschult drauf. Also, wir haben ja eine Trainerin engagiert, die zum einen in dem Führungssystem selber sich auch zu Hause fühlt und schult erstmal top-down. Das heißt, die Führungskräfte müssen sattelfest sein. So, da muss eindeutig und klar sein, was hier die Kriterien sind, wie hier die Rahmenbedingungen sind, weil die Mitarbeiter messen ja unsere Führungskräfte danach, weil wir haben sie ausgehängt. Also kommt ja schon auch so eine Drucksituation, auf dass ich als Führungskraft schon auch mich danach verhalten muss, nachdem ja gemessen wird. Und das ist mir auch ganz wichtig, in Form von Führung, dass ich nichts verlange, wo ich nicht selbst bereit bin zu tun. Und das ist einer der größten Grundsätze, was wir auch niedergeschrieben haben im Führungsverhalten. Ja.
Ich finde diesen Aspekt, auch das ist ja Teil der agilen Philosophie, dass Transparenz zu so einem gewissen sozialen Druck führt, ganz spannend, ne? Man sieht radikal offen, was wer erreicht mit seinen Maßnahmen,
Ja.
und man kann dann ja auch nachvollziehen, wer dafür mehr geleistet hat oder nicht. Und dann muss man als Führungskraft gar nicht mehr hingehen und sagen, du, das hat jetzt irgendwelche Sanktionen, sondern in der Regel kommt das ja eher von den Nachbarn rechts und links, die sehen, ich habe viel mehr getan als du. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Prinzip, weil das fair ist.
Das zum einen ist, aber da sprechen wir schon vom Gruppendruck teilweise. Aber was ich noch ganz, ganz gut finde, dass man hier auch letztendlich zum Mitmachen aufgefordert ist. Mitmachen aufgefordert heißt jetzt nicht nur fachlich aufgefordert ist, sondern letztendlich auch, dass die Führungskraft, wir haben jetzt gerade von Schulungen, Training, Informationen, dass die Führungskraft auch Bescheid weiß über das Führungssystem. Aber es ist doch ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter auch seine Führungskraft beurteilen kann im Feedbackgespräch. Auch das machen wir von unten nach oben. Ja, das heißt, die Mitarbeiter beurteilen ihre Chefs.
Auf einen Fragebogen, oder?
Einmal im Jahr werden über Fragebogen anonym, sodass hier wirklich auch jeder klar sein darf und kann. Natürlich. Wie bin ich zufrieden mit der Arbeitsweise meines Vorgesetzten? Mit der Kommunikationsstruktur und auch Feedback, das ich soweit bekomme. Mit den Führungsverhalten, was wir ja definiert haben. Also, dass ja auch genau das hier so da ist. Also, weil wir haben ja auch hier eine Zielgruppe. Die Führungskraft, eine Zielgruppe, das sind seine Mitarbeiter. Und auch da muss ich hier wieder schauen, guck mal, haben wir ja noch Verbesserungsthemen, weil danach ist ja auch wiederum das Feedback für die Führungskraft, weil nicht jede Führungskraft ist so ausgestattet, dass man sagt, ich bin der Beste. Darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht ja darum, hey, guck mal, haben wir eine klare Kommunikationsstruktur? Setze ich auch alle meine Tools so ein, wie sie ideal sind? Sind wir dann auch so, weil wir ergebnisrelevant sind? Sind wir auch so, dass wir die Ergebnisse nach unten kommunizieren und klarlegen, guck mal, das sind die Ziele und mit solchen Rahmenbedingungen können wir es auch gemeinsam erreichen?
Ich finde, Führungskraft, man muss nicht die besten Eigenschaften mitbringen. Man muss genau das tun, was du sagst, darlegen, dass man sich verbessern möchte oder will auf Grundlage des Feedbacks. Und also das Feedbackbögen machen ja viele Unternehmen.
Ja.
Das ist ja auch erstmal nicht so schwer,
Man
mal ein bisschen Meinung anzuholen, ne? Die Herausforderung ist dabei, die dann ja anzunehmen
Genau.
und umzusetzen. Und das wiederum ist, glaube ich, dass das wirklich ankommt. Und
Zauberwort, du hast das Zauberwort schon gesagt.
umsetzen.
Das Umsetzen, genau das ist es. Es gibt doch nichts Schlimmeres, wenn ich hier einen Fragebogen bekomme oder in irgendeiner Art und Weise eine Abfrage hatte, ob die persönliche Natur ist, ob das Fragebogen, wie auch immer, und danach passiert nichts. Also wie schlimm, also haben alle schon mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise erlebt, also das ist ja furchtbar. Und jetzt, auch wenn du mir dazu hörst, das hasse ich sowas, ja. Sondern wenn ich mich selber, also auch da, das Sympathische, ich selber auch ich mag das selbst nicht. So, also da müssen wir doch gucken, dass wir genau diesen Fehler ja nicht tun. Sondern deshalb sagen wir sind umsetzungsstark, weil wir dann auch daraus die Konsequenzen und die Erkenntnisse auch einfließen lassen. Aber auch das ins Team zurückspielen. Du guck mal, die Auswertung Sasorus, da gibt es dann auch wiederum ein Spinnendiagramm und da geht man auf und um. Und das Spinnendiagramm zeigt dann, guck mal, die Kriterien, so habt ihr eure Führungskraft soweit auch gesehen und was sind jetzt die Erkenntnisse daraus? Und dann hat die Führungskraft auch vor seinen Mitarbeitern zu referieren im Sinne von, du guck mal, das und das habe ich daraus gelernt, das finde ich toll, das Feedback. So, meine Aufgabe und meine Maßnahmen sind das und das daraus und ich freue mich über die Unterstützung. Und somit ist es auf Augenhöhe.
Absolut, ich glaube auch dieses Thema Feedback-Kultur, das wird ja überall breit getreten. Und ich glaube, per se der Mensch nimmt Feedback ja gar nicht negativ auf. Nur wir sind in Organisationsstrukturen groß geworden, wo das so geframed wird, wo man dann Leistungsdruck nicht im Sinne von einer kontinuierlichen Verbesserung versteht, sondern die Ergebnisse sofort beurteilt von heute auf morgen. Und das führt dazu, dass es dann irgendwie total blöd ist, wenn man, ich sag mal, Feedback gibt, sich verbessern zu müssen, weil schlechtes Feedback gibt es ja eigentlich gar nicht.
Nein, das
Das
ist
ist ja
genau der Punkt.
ausgeschlossen, ne?
Genau, das ist der Punkt, wertungsfrei. Feedback ist Feedback und Feedback kann man entweder annehmen oder nicht annehmen. Natürlich muss es immer konstruktiv sein, da sind wir uns einig. Von der Seite aus, das ist ganz, ganz klar. Aber es gibt kein schlechtes Feedback, sondern was machen wir daraus? Was sind die Erkenntnisse erstmal? So, auch das ist ganz wichtig, das zu kommunizieren, was sind die Erkenntnisse? Und dann, was sind die Maßnahmen, wo ich daraus ableite? So, und das aber auch nicht im Stillen, sondern meine Zielgruppe, mit der ich das dann so habe und von der ich ja auch das Feedback bekommen habe, muss es doch wissen. So, ob ich jetzt als Vorgesetzter meinen Mitarbeitern das Feedback gebe, ist da auch wieder. Du guck mal, was sind die Erkenntnisse daraus? Das ist ein, was sind denn die Maßnahmen, was du daraus ableiten möchtest? Okay, wann wollen wir das kombinieren? Also auch klassisch mit Zielen umgehen. Ist immer Inhalt, ist Terminierung, ist auch Umfang. So, also wir kennen die Smart.
Ist Maßregel, ich wollte es gerade sagen. Aber ich weiß, ne, ganz viele kennen die auch nicht oder wollen sie nicht kennen.
Oder wenden sie sich auch nicht an, ja, man kennt sie zwar schon, aber das sind einfach so die Dinge, die müssen dann auch das wieder als klassisches Tool in das in den Führungsalltag mit eingebaut werden. Und dann macht es dann automatisch Führung auch lebendig. Und dann sprechen wir auch nicht mehr nur von abstrakter Führung, weil auch das, da tun sich auch viele, viele, viele schwer, wenn man von Führung spricht, so, ui, was ist es jetzt, wenn wir vorher auch mal kurz hängen geblieben sind im Sinne von, ja, eine klare Ansageführung. Nein, sondern Führung ist dann wirklich hier der Grundsatz der Rahmenbedingungen.
Feedback-Kultur hat ja auch ganz viel mit dem Verhalten zu tun, was man an dem Tag legt und wie man sich nach Feedback verhält. Und auch Verhalten, das hast du gerade gesagt, das hast du ganz am Anfang eigentlich schon mehrfach betont. Du würdest niemals etwas erwarten, was du nicht auch machen würdest. Was,
Ja.
finde ich, auch ein ganz klares Verhalten ist. Und Führung, da hatten wir gerade, ist so vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber wenn es eine Routine wird, dass man Smart-Regeln immer einfach macht, dann ist es ja einfach ein routiniertes Verhalten, dann ist es auch nicht mehr schwierig, aufwendig und nervig, glaube ich. Das empfinde ich zumindest immer, wenn es eine Realität ist. Aber welche Rolle spielt aus deiner Perspektive das Verhalten eurer Führungskräfte?
Das eine ist das Entscheidende. Führungsverhalten, wie verhalte ich mich als Führungskraft? Und auch das hat mich veranlasst, dass ich selbst die Führungsbibel geschrieben habe, nicht um irgendjemandem eine Vorgabe zu machen, sondern erstmal, um mir klar zu werden, wie möchte ich denn, dass ich mich als Führungskraft verhalte, das zum einen, so dass ich hier meinen Führungskräften auch das anhand geben kann als roter Leitfaden, du guck mal, das stelle ich mir als Führungsverhalten vor. So, und da habe ich erstmal, und das Ganze ging, das ist ein Prozess, das Ganze ging über 2 Jahre, und es sind auch keine bahnbrechende Neuigkeiten drin. Das ist ja nicht der Fall. Sondern muss ich für sich einfach definieren, was ist einem wichtig? In welche Richtung soll es denn gehen? Und genau dann das Vorbild sein. Und Vorbild sein ist immer dann, man verbindet es, wie gesagt, mit dem Zeigefinger. Das hat doch damit nichts zu tun. Sondern wenn ich nicht als Vorbild fungiere, dass ich hier bereit bin, auch die Extrameile zu gehen, auch bereit bin, Überstunden zu machen, wenn es eng wird, da bin und nicht bei den Mitarbeitern anweise, Leute, jetzt wird es eng, jetzt seid ihr da, ruft mich dann zu Hause an. Blödsinn. Das geht nicht. Das hat auch nichts damit zu tun, dass das, was bei Unterführenden auch so etwas versteht.
Wir sprachen von Thema Vorbild sein. Du hast gesagt, ein Vorbild sein ist extrem wichtig. Was heißt denn ein Vorbild? Also Vorbild kann ja sein, dass man die Klamotten vorgibt seinen Mitarbeitenden, wenn man selber im Anzug rumrennt, müssen dann alle anderen hier auch im Anzug rumrennen. Wenn du, also ich finde, es gibt viele verschiedene Ebenen davon, ein Vorbild zu sein. Und also ganz viele haben da ein ganz falsches Verständnis für, weil genau das ist es ja eigentlich nicht.
Nee, nee. Es ist auch fast schon gefährlich, der Ausdruck Vorbild sein, weil viele, viele unterschiedliche Dinge darunter verstanden werden und auch jeder Einzelne, ich sag mal, seine Interpretation dazu hat. Und für mich ist aber ganz, ganz wichtig, Vorbild sein heißt, dass man vorangeht. Ja, und nicht, dass man derjenige ist, der es besser weiß, der Anführungszeichen Klugscheißer sein möchte, sondern das geht's gar nicht. Bei mir ist wichtig, Vorbild sein, dass man hier mit Leistung vorangeht, dass mir also wirklich der Leader auch ist. Jetzt vergleiche ich es wieder beim Sport. Ich vergleiche es hier jetzt mit der Fußballmannschaft, wenn man es ganz auch schön damit illustrieren kann. Ich bin derjenige, wenn es eng wird, den Extrameter zu gehen, der auch nicht stehen zu bleiben, nicht zurückzuziehen, sondern ich motiviere meine Mannschaft, ich motiviere meine Teamkollegen. Hey, komm, lass uns jetzt hier nochmal 5 Minuten zusammenreißen oder 10 Minuten, was auch immer. Aber das verstehe ich unter Vorbild sein. Nicht von Dingen zu sprechen oder zu fordern, die man nicht bereit ist, auch selbst wirklich zu tun. Das ist für mich was ich grundlegend nicht mag. Und dass ich es auch gut überhaupt nicht tolerieren würde und akzeptieren würde, schon gar nicht von meinen Führungskräften. Das wissen auch alle. Heißt also, wenn ich hier Projekte habe, die eng werden, oder wenn ich hier einen Kunde habe auf der Baustelle, also sprich, wenn man Inbetriebnahme macht, dann heißt es einfach, ja, da muss man da sein. Und dann ist aber auch für mich als Führungskraft klar, wenn ich Projektleiter bin oder dann hier der Bereichsleiter bin, dann bin ich auch da. Dann zeige ich aber auch hier das Interesse, weil das ist ja nichts anderes. Ich kann wahrscheinlich nicht so unterstützen, dass ich fachlich unterstütze, dass ich mit meiner Ressource dann auch wirklich zum Erfolg beitrage. Aber ich kann moralisch unterstützen und ich kann ja das Ganze hier einfach auch abfedern. Und das ist für mich Führung, wenn es eng wird. So, und das ist Führungsverhalten. Genauso auch durch Fragen führen. Ja, Fragen führen heißt für mich nicht per Order de Mufti Anweisungen geben, das, was wir vorher gesagt haben. Nein.
Das ist eigentlich, finde ich, eher Verzweiflung, Anweisungen zu geben.
Oder? Ja, sondern Erläuterung. Ich möchte doch, dass meine Mitarbeiter mitdenken.
Selbst entscheiden können.
Ja, auch das soll das Ziel sein, selbst zu entscheiden, aber erstmal meine Denkweise auch verstehen.
Mhm.
Und wenn ich ausschuldig bin, wie komme ich zu dieser Entscheidung? Dann habe ich das nächste Mal auch die Möglichkeit, kümmern, das ist die Richtung.
Absolut.
Also das soll ja dann mein Weg sein.
Auch die Konsequenzen beruhen ja auf einer klaren Entscheidungsfindung. Das wollte ich gerade nochmal ansprechen. Du hast gesagt, du tolerierst das absolut nicht, wenn Menschen anders handeln, als sie reden oder nicht dahinterstehen.
Das, was sie hier verlangen zu tun, nicht selbst auch bereit sind zu tun.
Was sind dann die Konsequenzen, wenn das passiert?
Wenn mir das auffällt.
Oder?
Es gibt definitiv, dass wir hier miteinander sprechen, dass wir auch immer klarlegen, ich und die Führungskraft selbst, wie da meine Sichtweise ist, auch wie da meine Wertevorstellung ist, und dass er auch die Möglichkeit hat, hier sich zu ändern, auch ganz klar, sich anzupassen, hier nochmal klar zu werden, was da die Erwartungshaltung ist. Und in der Regel ist dann auch so, dass wenn man hier zum Team gehören möchte, dass man sich das dann auch zu Herzen nimmt und auch entsprechend verhält. Auch da kann ja mal passieren. Es ist aus dem Affekt, wie auch immer. Sollte nicht, aber kann. Es bekommt jeder auch eine Möglichkeit, auch sich zu ändern und sich hier auch weiter an sich zu arbeiten. Weil das ist ja auch Führung.
Mhm.
Führung ist nicht, was hier und jetzt ist und was sofort ist. Und ein Fehler hat der Konsequenz, indem man hier von amerikanischen Verhältnissen spricht, High and Fire. Nee, da sind wir Mittelstand. Mittelstand hat familiäre Züge, familiäre Charakter.
Mhm.
Und auch da, Weltentwicklung hat ja immer auch manchmal auch einen Schritt zurück und dann zwei vor. Also auch das gehört ja dazu, dass man daraus lernen kann aus Fehlern. Aber das muss ich dann auch. Das ist mir ganz wichtig.
Aber ich finde auch gerade im Mittelstand, man kennt sich. Man kennt sich auch irgendwie privat und persönlich. Man sitzt nicht 500 Kilometer weit weg und wenn doch, dann hat man was miteinander zu tun. Aber das ist ja das, was in Konzernstrukturen weniger so ist. Und ich habe häufig das Gefühl, dass gute Führungskräfte, die gut mit ihrem Team sind, die wollen eigentlich keine negativen Konsequenzen ziehen. Die, wo man dann häufig sieht, dass sie sehr radikal oder nach der Higher-Fire-Mentalität nachgehen, das sind eigentlich keine guten Führungskräfte. Das sind irgendwie Manager, die haben vielleicht so ein bisschen noch Züge, fast ihre Macht zu missbrauchen. Und deshalb, finde ich, muss man aber auch Leute befähigen, Konsequenzen ziehen zu können und zu dürfen, weil auch das gehört ja zum Vorbild dazu. Also erstmal sich selbst konsequent sein, aber auch irgendwann gegenüber den anderen konsequent sein, wenn's.
Ja. Deshalb vielleicht nur eine kleine Vorstufe. Es gibt da so den klassischen Bereich Lob und Tadel.
Ich muss mir da Zuckerbrot und Teilchen.
Also es ist nicht ganz so Lob und Tadel, Lob und Tadel, das sind Themen, denen muss ich umgehen können. Ich muss loben können, aber auch tun.
Mhm.
Und es bringt mir nichts, nicht authentisch zu loben, indem ich hier einmal die Woche durchgehe und meine Mitarbeiter toll gemacht, super gemacht, wo dann die Kollegen sagen, du, da kommt er wieder, sondern auch wirklich persönlich, hey, guck mal, dieses Projekt oder diese Arbeitsweise oder dein Sondereinsatz, echt klasse, wow. Und ich weiß, du hast dafür dies oder das. Also auch das Interesse, was sich der andere dafür vielleicht aufgegeben hat oder in dem Moment zurückgestellt hat.
Ja.
Also das gehört ja dazu. Und ein Tadel aber auch. Wenn ein Tadel kommt, dann muss man auch ansprechen, was hier nicht gut gelaufen ist. Und das ist ja ganz wichtig, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, daraus zu lernen. Weil, wie wir gerade vorher festgestellt haben, aus schlechten Erfahrungen, habe ich ja dann genau meine Lernkurve. Aber das muss ich dann auch den Hinweis bekommen, dass es jetzt hier nicht gerade so toll war. Ja, und was denn nicht so toll war. Also das, damit muss ich umgehen und daraus können sich dann erst die Konsequenzen ergeben. Aber das ist die Vorstufe. Lob und Tadel ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist auch bei vielen Führungskräften erstmal ganz klar. Und wenn man es dann tun muss,
das ist
dann schwer. Ja. Aber da gehört dann auch genau Training dazu oder auch Kritikgespräche führen. Das ist dann, was dann zum Tadel gehört. Tadel ist jetzt nicht bloß, das war nicht gut. So, ja, das kann sein. Wenn zweimal war es nicht gut, dann heißt es, wir müssen Kritikgespräche auch führen.
Unangenehm
ist, also, ja, aber das sind ja die Führungsaufgaben ja genauso. Ja, unangenehme Sachen, aber dadurch auch die Lernkurve fördern. Aber das auch so zu, die Informationen so zu gestalten, dass sie auch so ankommen. Ja, und nicht, indem ich hier einfach auf den anderen verbal haue. Ja, indem ich hier sage, was alles schlecht war und wie Mist das Ganze ist. Das bringt uns nicht weiter. Sondern indem ich hier wirklich aufzeige, du guck mal, was war die Erwartungshaltung? Was wurde aber getan? Und wo ist das Gap?
Und das ist,
stellst du selber fest. Also auch den Spiegel vorhalten, das ist mir immer wichtig, was die Person dann selber feststellt. Dieses Aha-Erlebnis. Und das ist schon die erste Erkenntnis. Und da sind die klassischen Sprüche wieder, der erste Weg zur Besserung ist halt die Selbsterkenntnis.
Wieder der Coaching-Ansatz.
Ja, das ist es.
Und das ist ja auch eigentlich die Aufgabe, dieses Kritikgespräch gar nicht so unangenehm zu gestalten, weil wenn das eine gewisse Art und Weise Routine ist und es zu etwas Besseren führt, dann ist es ja, wird es ja weniger schlimm. Dann ist es ja was Positives, ja, eigentlich.
Genau, ich spüre so. Du entwickelst dich gerade auch zu einer besseren Führungskraft. Ja. Deine Ansätze sind mir wieder gesagt. Wäre ich als Feedback-Gespräch sehr zufrieden.
Vielen, vielen Dank. Damit freue ich mich sehr. In Zukunft werde ich daran arbeiten, dass. Ist noch besser, oder? Jetzt habe ich die Smart nicht nachzudenken.
Lass dich einen Teil von nachdenken.
Du arbeitest ja jetzt in einem Unternehmen mit über 300 Mitarbeitenden. Und das ist ja mit Sicherheit auch eine ganz unterschiedliche Demografie da drin. Und das ist, finde ich, gerade einfach ein total großes Thema in den Medien und generell, dass sich der Führungsanspruch oder einfach das Verhalten von Menschen vielleicht noch geändert hat über die, ist ja nur Sozialisierung letzten Endes. Unterschiedlich alte Menschen sind unterschiedlich sozialisiert. Beobachtest du das auch und siehst du vielleicht auch in den Generationen ganz unterschiedlichen Anspruch an Führung?
Das ist so, das ist definitiv so. Und es wird dadurch technisch auch nicht einfacher. Aber es soll jetzt nicht verzweifelnd wirken, ja. Also dadurch nicht einfacher. Nee, aber es ist ein ganz, ganz anderer Führungsansatz, den die Mitarbeiter haben, die jetzt 50 plus sind, zu dem, was wir durch alle KZ hören, Generation Z. Ja. Es ist halt nun mal so, dass auch die etwas Anführungszeichen älteren Personen genauso die Sinnfrage brauchen, auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit brauchen. Das sind nicht nur die Jungen, sondern es ist letztendlich auch einfach klar, es wird dadurch nur transparenter. Ja, es ist nicht Arbeit. Arbeit oder Aufgabe ist nicht dazu da, um Geld zu verdienen. Nein, es ist die Folge. Und es vergessen viele. Wenn ich doch in was gut bin, also ich habe hier meine Selbstverwirklichung gefunden, also es macht mir Spaß. Ich habe hier meine Stärken und Schwächen, oder ja, in dem Fall Stärken, meine Stärken nicht einsetzen kann. Das sind Dinge, wo ich verfolge. Jetzt sind wir wieder beim Robby. Wieso bin ich denn mit dem Robby automatisch besser als der Durchschnitt? Weil ich habe das Interesse daran. Wenn ich das Interesse daran habe, dann bin ich auch fleißiger. Weil dann habe ich Trainingseinheiten, also ich gehe die extra Meile, ich mache Trainingseinheiten und automatisch bin ich dadurch schon besser als der Durchschnitt.
Gutes Beispiel, ja. Wenn man sich einen Sport sucht, der einem keinen Spaß macht, wird man es auch nicht konsequent verfolgen.
Nein, ich bin nicht diszipliniert, wo ich dann auch dranbleibe. Es wird für mich zur Pflicht, aber nicht zur Kür. So, aber beim Hobby, das ist so genau, ich mache es doch gerne. Also ich quäle mich doch da teilweise gerne. Also wie ich dann auch die einzelnen Beispiele so sehe, ob das Ausdauersport ist oder ob das Mannschaftssport ist, ob das Ballsport ist, es ist doch völlig wurscht. So, da geht es doch wirklich darum, dass man hier an sich arbeitet, aber nicht, weil ich muss. Na, wir würden es gerne machen. Also ist so bei der Aufgabe beim Beruf, das übrigens auch von Berufung kommt, ja, genau dasselbe. Und es ist doch nichts, das ist doch nichts Schöneres, als das zu finden, was man auch hier wirklich als seine kleine Berufung dann so weit sieht, als seine Selbstverwirklichungsmöglichkeit sieht. Und das sollte doch eigentlich die Aufgabe auch von Führung sein, zu Beginn junge Mitarbeiter heranzuführen und auch da zu coachen und auch zu zeigen und zu sehen, wenn man die Stärken und Schwächen auch so weit sieht und analysiert, hat auch zu lenken, auch zu unterstützen und auch vielleicht das ein oder andere Mal auch zu sagen, du, das ist vielleicht nicht das Richtige. Lass uns vielleicht nach dem einen oder anderen auch schauen. Aber da gehört schon sehr viel Weitblick dazu. Das muss gerade die Forderung von Führung sein, aber es wäre na klar sehr, sehr schön, dass man hier schon so gut in Führungsaufgaben ist, dass man auch diesen Weitblick dann auch so hat.
Nochmal kurz zu dem demografischen Unterschied. Also, das ist ja, du hast jetzt hier diesen Einsatz hervorgehoben, die junge Generation, oder du hast gesagt, beide Generationen brauchen eigentlich den Sinn der Anzweck in der Arbeit, aber diese Diskussion wird jetzt eher auf dieser Ebene der Gen Z oder wo auch immer geführt.
Ja.
Ich glaube, es ist erstmal nur eine Vereinfachung in die Generation, aber wir müssen irgendwie vereinfachen, sonst können wir damit nicht umgehen als Mensch letzten Endes. Aber trotzdem habe ich doch das Gefühl, auch im Umgang mit verschiedenen Generationen, dass da ein ganz anderes Verständnis da ist, dass wir jetzt so ausgiebig über das Thema Führung reden, dass ihr ein Führungssystem habt, dass ihr euch damit beschäftigt. Ich glaube, viele erfahrenere Personen würden sagen, das ist Quatsch, brauchen wir nicht, lass mich einfach arbeiten.
Ja, aber das sind ja definitiv, das sind die wirklich nicht langfristig denken, das sind die sehr, sehr kurzfristig denken. Also Führung ist nur auf das zu reduzieren, jung und alt, ist ja nicht richtig, sondern Führung ist ja deutlichst mehr. Und es gibt diesen Spruch und der hat absolute Wahrheit: Ich komme zum Unternehmen und ich gehe wegen der Führungskraft. Sondern mit dem habe ich das zu tun. Mit dem arbeite ich denn? Arbeite ich mit dem Unternehmen? Nein, ich arbeite im Unternehmen. Und ich komme wegen der Reputation, ich komme wegen den Rahmenbedingungen, ich komme, weil es interessante Aufgaben sind, ich komme, weil mir hier die geografische Seite auch noch so gut gefällt. So, aber letztendlich habe ich dann erstmal das Team meine Führungskraft. So, und wenn die Führungskraft hier nicht entsprechend ausgebildet ist, und nochmal, Führung ist lernbar. Und es ist auch absolut nicht, dass hier eine gute Fachkraft, so wie es früher war, dass automatisch die gute Fachkraft dann
Führung
mit der
ist
Zeit
gleich
die
Führung, ja.
Führungskraft dann war.
Absolut.
Das ist doch falsch. Und auch nicht richtig, weil wenn ich doch was, wenn ich meine Berufung gefunden habe, und das ist halt im fachlichen Bereich, und dann werde ich hier mit dem auferlegt und insbesondere Führungskraft, und das meine ich nicht gerne, weil einfach die Kommunikation nicht meine Stärke ist, oder auch, es gehört ja eine große Fähigkeit dazu, ich muss Menschen mögen. Auch die Kommunikation im Menschen, auch die Eigenheit von Menschen. Nicht jeder ist gleich und jeder ist ein Individuum, jeder reagiert anders. Und das macht es dadurch nicht einfacher. Wenn ich das aber nicht mag, dann sehe ich es als Belastung. Und wenn ich dann hier dadurch meine eigentliche Berufung als Belastung sehe, weil ich durch die Führungsaufgabe das mit in meine Hauptaufgabe nehme, dann ist es doch Mist.
Ja, aber auch das ist doch eigentlich wieder ein Fehler im System, finde ich, weil, also ich sage mal, Aufstieg, jetzt sei monetär wie auch von der Reputation im Unternehmen, hängt ja immer mit Führungsverantwortung zusammen. Und Menschen, die das, wie du sagst, die das nicht wollen, deren Ding das nicht ist, können in der Regel ja schwierig aufsteigen, ohne dann nicht führen zu müssen. Obwohl sie vielleicht der beste Fachexperte sind, bekommen sie dann in der Regel auch in größeren Strukturen weniger Geld. Und wenn sie auf dem fachlichen Track bleiben, das ist unfair.
Und das ist nicht ganz fair und ist aber mittlerweile auch nicht mehr ganz so. Das heißt aber, die Fachkraft, du merkst es ja auch jetzt in der Wirtschaft, durch die Knappheit der Fachkräfte, also sprich Fachkräftemangel,
Absolut, ja.
hat sich da ja ganz, ganz viel getan. Und man merkt es jetzt langsam auch in dem Bereich der Ausbildung, dass ich sag mal, gerade die Jungen und Jugendlichen nicht mehr alle nur zum Studieren möchten, sondern auch definitiv die Fachkraftsausbildung, also sprich eine klassische Ausbildung, sehr, sehr interessant ist für viele, weil einfach angekommen ist. Ich bin hier viel, viel schneller an dem Ziel, auch mit Geld verdiene. Also wenn ich hier gut bin in meiner Aufgabe, komme ich auch viel schneller in diese Position, dass ich diese Entlohnung dafür bekomme. Und aber auch, ich kann ja parallel ja zu meiner Fachkraftsausbildung, zu meiner klassischen Ausbildung, dann mich auch noch theoretisch anreichern, indem ich hier meine Studien nebenher mache oder mein Studium dual oder parallel mache. Also ist immer eine Frage, was ist richtig für mich? So, und von der Seite aus ist auch die Entlohnung im Sinne von höher, niedriger. Das Gap hat sich ein Stück weit auch geschlossen. Aber nochmal, wir dürfen auch nur vom Mittelstand sprechen, weil Konzern sieht wieder ganz anders aus. Ja, und da möchte ich auch jetzt hier gar nicht drüber sprechen, weil da wollen wir ja auch eine weitere Podcast-Folge drüber machen, Unterschied zwischen Mittelstand und Konzern. Und da gibt es definitiv große Unterschiede. Große, große Unterschiede. Und da bin ich ein absoluter Verfechter davon, dass hier Mittelstand genau das als Aufgabe hat, das Individuum hochzuhalten und auf jeden Einzelnen auch Acht zu geben und auch den wachsen zu lassen und nicht hier mit der Gießkanne zu kommen und dann das
Absolut.
Ganze auch über einen Kamm zu scheren. Das ist nicht Aufgabe. Und deshalb brauchen wir die Ausbildung und die Weiterbildung von Führung, weil genau eingehen auf das Individuum, das ist nicht einfach. Absolut nicht. Und auch hier die richtigen Antworten geben zu können, auch das, was weiterbringt. Es ist nicht einfach und es muss trainiert werden und geschult werden, wie jede Fachkraftsausbildung. Und das
Nur,
ist auch nötig.
dass wir auch dafür nicht zu spät damit anfangen. Wir lernen, bis wir in eine Führung oder bis wir in eine Teamsituation in der Regel Unternehmen kommen, lernen wir keine Führung, wenn man es nicht aktiv tut und machen möchte. Also wo in einer normalen Ausbildung, man lernt fachlich, man lernt vielleicht Methodik, dann hat man mal ein Referat, wo man dann mit drei Leuten gemeinsam agieren muss. Das ist vielleicht die einzige Chance, oder Führung zu lernen.
Ja,
Aber das passiert in der Ausbildung nicht.
es passiert da nicht aktiv, manchmal doch schon, in dem Führungssemester, also im Studium, gibt es das Thema Führung. Aber damit haben wir ja nicht wirklich Berührung. Aber wir haben jetzt gerade ja vorhin nicht bloß gelernt, sondern auch gehört, wo fängt Führung an? Beim Ich.
Absolut.
So, da hat man jederzeit die Möglichkeit, sich über sich Gedanken zu machen. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wenn ich hier vom Studium komme oder von meiner Ausbildung komme oder in der Ausbildung stecke, Dann sollte ich mir genau die Frage noch immer wieder stellen, was kann ich denn jetzt schon ganz gut? Wo sage ich, wo sind meine Stärken? Wo habe ich aber auch meine Defizite? Und nochmal, nicht fachlicherseits, fachlich merze ich aus, sondern auf der persönlichen, auf der charakterlichen Seite vielleicht. Vielleicht bin ich zu ungeduldig, ja, ich kann mich nicht stark oder nicht lange auf was konzentrieren. Dann muss ich, aber ich muss mir bewusst werden, dass es so ist, dann kann ich darauf reagieren. Oder wenn ich hier die Kontrolle verliere, ich gern die Kontrolle habe
Ja.
und das verliere ich und dann werde ich hier unruhig, dann kann ich aber dann auch. Das sind die Grundzüge von Führung. Und erst dann kann ich hier wirklich aufsetzen. Führung hat nichts was mit Korsett überstreifen zu tun, hat nichts mit Prozessen überstreifen zu tun und vorgegeben zu tun. Das sind nur Wege, das sind nur Methoden, das sind nur Tools, die ich habe. Aber ich muss erst mal anfangen, dass mir klar wird, was sind Grundsätze guter Führung. So, was sind denn jetzt wirklich diese Grundsätze? Was ist ja meine Aufgabe als Führungskraft? Ja, dass ich ja wirklich auch klar werde, dass sowas wie Ergebnisorientierung hat, was mit Zielen zu tun. Ich kann nur ergebnisorientiert sein, wenn ich Ziele vorgeben kann. Und sonst bin ich nicht ergebnisorientiert. Ich kann nur gesamtheitlich sein, wenn ich hier auch wirklich meine Einheit auch als Gesamtes sehe. So, das heißt auch wieder Grundsatz, Gesamtheitlichkeit und was habe ich hier als Aufgabe? Ich muss die Gesamtheit auch so dargestellt haben über Organigramm und auch über die Abläufe. So, und daraus habe ich dann wiederum meine Themen und diese Themen, also meine Tools. Und auch dessen muss mir klar werden, was das einfach sind. Das ist mein Werkzeugkorb als Führungskraft.
Jetzt wird mir klar in dem Gespräch, dass für dich Strukturen, glaube ich, wichtig sind. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich auch, weil ich glaube, da gibt es unglaublich viele verschiedene Perspektiven. Und man merkt jetzt, ob das, was du vor Anfang von dir gesagt hast, dass das stimmt, weil ich sehe, du denkst sehr systemisch und das System hast du dir ja mit selbst geschaffen.
Ja.
Und was ich unglaublich cool finde, wir haben jetzt einen runden Kreis, weil wir wieder dahin gekommen sind, dass Führung letzten Endes ja bei sich selbst beginnt.
Absolut, absolut. Das ist hier A, der Ausgangspunkt und B, aber auch immer wieder das Ziel.
Es ist auch,
Weil
ja.
auch, man hat Charakterzüge, die bleiben in der Regel. Aber auch als Führungskraft entwickelt man sich weiter. Und auch ich kann dir versichern, als ich hier als Führungskraft, als junger Geschäftsführer angefangen habe, war ich definitiv eine andere Führungskraft, wie ich heute bin. Ich hatte ganz andere Führungsansätze, und bei weitem nicht diese Weitsicht, die ich natürlich jetzt habe, das bringt aber natürlich auch die Erfahrung, aber es war mir viel, viel wichtiger, schnell, dominant die Dinge in Aufgaben zu delegieren. Zwischenzeitlich ist mir genau das Mitdenkende, ich sage mal, Erklärende, ein paar Fragen führen und nicht bei dem Mufti, sondern dass der andere auch mitdenken kann, dass er weiterkommt, dass er für sich auch weiterkommt, auch dass er seine Möglichkeit bekommt, sich zu entwickeln. Ja, indem man hier auch entscheiden kann, guck mal, oder aber auch seine Meinung dazu sagen kann, natürlich, hey, ist das denn wirklich der richtige Weg? Ja, und nicht einfach nur ausführt, sondern wir wollen ja hier auf Augenhöhe das Ganze machen. Weil auch ich bin nicht losgelöst von Fehlentscheidungen oder aber auch vielleicht von nicht richtigen Dingen. Wichtig ist nur, dass man entscheidet. So, und das ist letztendlich dann genau das Ping-Pong-Spiel zwischen Führungskraft und dem Geführten.
Abschließend, um den großen Block vielleicht nochmal ein bisschen zurückzubrechen, du hast es jetzt auch schon zum Teil gemacht, aber was würdest du vielleicht zwei oder drei ganz konkrete Sachen, die du deinem Ich zu Beginn deiner unternehmerischen Reise jetzt mitgeben würdest über Führung?
Beschäftige dich mit einem selbst, mit dir selbst. Das heißt, werde dir klar, was deine Werte sind. Werte sind immer so ein bisschen nicht greifbar, ja, aber werde dir das klar. Da gibt es Wertebücher, es gibt Wertepyramiden, wo man sich mit auseinandersetzen kann, was einem selber besonders wichtig ist, was für ihn die wichtigsten Werte sind und was man auch danach zu handeln ist. Wenn man das soweit weiß, wenn man das soweit kennt, dann erkennt man letztendlich auch ein Stück weit seine Motivatoren, was treibt einen an. Weil eins ist auch ganz klar, als zum Beispiel Unternehmer ist man doch auch häufig einsam in der Spitze und da ist keiner, der einen motiviert. Ja, sondern das ist Selbstmotivation, also sprich der eigene Antrieb. Und das ist aber auch schön so. Das soll jetzt nicht, dass ich hier mich beklagen will. Im Gegenteil, ich will einfach nur klar machen, das gehört dazu. Das ist genau das, dass man ja auch hier seinen eigenen Antrieb hat. Also heißt, seine eigenen Motivatoren kennen und somit kennt man dann auch seinen Weg. Und dann ganz, ganz wichtig, muss Menschen üben. Ja? So, wenn man Menschen
Muss
mögen,
man alle Menschen mögen, oder?
dann lässt man sich drauf ein. Man muss prinzipiell Menschen mögen. Nicht alle Menschen mögen, das hat was, man muss nicht mit jedem Freund werden, aber man muss generell sich mit Menschen auseinandersetzen wollen. Das meine ich mit Menschen mögen. Und wenn man das dann auch bereit ist zu tun, dann hat man eine ganz andere offene Sicht, Und aber auch hier kann man mit den Themen umgehen, mit Führungsverhalten auch so umgehen, wie es dann vonnöten ist und wie man sich selber denn auch sein Korsett oder seine Richtung nach vorgibt.
Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Folgen über Führung aufgenommen. Und ich glaube, im nächsten Mal geht es auch nochmal ganz groß um das Thema Wertschätzung, was damit zusammenhängt.
Ist so, ist so, ist, ist eigentlich schon eine Folge.
Ist eine Folge,
Ja, eine
ne?
Abfolge davon, weil Führung endet wo? Immer bei dem, der es geführt, der sich, oder die Mannschaft oder die Person oder die Einheit, die geführt werden soll und auch wird. Und da gehört eins zu Wertschätzung. Und das Thema Wertschätzung ist ein riesen, riesen Thema. Und auch wiederum neben Führung eines meiner Steckenpferde, wie ich sage, Wertschätzung ist wie zu Hause auch. Wenn Wertschätzung oder Wertschätzung sollte oder fängt irgendwann an und sollte am besten nie aufhören. Ne? Wenn Wertschätzung aufhört, dann bröckelt die Beziehung. Und die Beziehung ist genau dasselbe. Eine Arbeitsbeziehung ist wie eine Freundschaftsbeziehung, wie eine Liebesbeziehung oder Ehe. Es sind immer Beziehungen, die funktionieren nach den gleichen Regeln. Und bei einer Arbeitsbeziehung ist es genau gleich. Wenn die Wertschätzung bröckelt, dann bröckelt die Beziehung. Und da möchte ich jetzt gar nicht so, aber du merkst, ich bin da
Ja,
hart.
das ist ja total positiv. Das ist deine Leidenschaft. Ich
Ja,
merke, dass du Menschen magst und dich mit Führung und Wertschätzung beschäftigst. Wir haben es auf jeden Fall sehr wertgeschätzt, dass ihr uns heute zugehört habt. Und freuen uns auf die nächste Folge. Für heute war es das erstmal, Ralf, oder?
war absolut, absolut toll, und ich freue mich auf die nächste Folge.
Dankeschön. Wow, wir haben jetzt intensiv über die Führungsfibel der MAFO gesprochen. Über Systeme, Grundsätze und die Frage, was Menschen wirklich motiviert. Doch Führung wird doch nicht nur im Unternehmen auf die Probe gestellt. Sie zeigt ihr wahres Gesicht besonders in Extremsituationen, wenn Vertrauen, Wertschätzung und Zusammenarbeit über Erfolg oder Scheitern entscheiden. Genau da setzen wir jetzt an. Mitten aus dem Zelt seiner Expedition am Gasherbrum 2 meldet sich unser Bergsteiger Marc. Er wird uns jetzt erzählen, wie wichtig es ist, am Berg unterschiedliche Persönlichkeiten und Kulturen zusammenzubringen, welche Rolle die Sherpas mit ihrer Expertise und Entscheidungsgewalt spielen und was wir alle daraus für wertschätzendes und vertrauensvolles Miteinander lernen können.
MAFU Podcast Folge 4. Thema: Wie geht man in extremen Situationen wertschätzend und vertrauensvoll miteinander um? Welche Rolle spielen die Sherpas, Expertise und Entscheidungsgewalt? Und wie wird die Arbeit von denen wertgeschätzt? Kontrast zwischen bezahlte Guides und dir als Bergsteiger. Wie bringt man verschiedene Kulturen, Persönlichkeiten zusammen? Also, einige Fragen, einige Themen. Also zunächst mal die extremen Situationen. Im Prinzip ist die ganze Expedition eine extreme Situation. Vor allem für uns Bergsteiger, wie wir das nicht so oft machen, vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht auch nur alle 2, 3 Jahre. Für uns ist das eine besonders extreme Situation. Für die Sherpas, für die Bergführer schätzungsweise auch, weil die machen das zwar öfters, die machen das mindestens einmal, vielleicht sogar 2 bis 3 Mal im Jahr, was wirklich viel ist, aber die stecken da natürlich ein Stück weit mehr drin, wie wir Westler. Und daher ist es für die vielleicht nicht ganz so eine extreme Situation. Und dann gibt es natürlich die extreme Situation am Berg, wenn man mal ganz extrem geht, dass vielleicht irgendwas passiert. Es gibt Lawinen, es gibt Spaltenstürze oder was auch immer, Steinschlag. Und da das Thema mit dem wertschätzend und vertrauensvoll miteinander umgehen, kommen wir zur zweiten Frage. Das kann man wahrscheinlich in einem beantworten, beziehungsweise in einem diskutieren. Welche Rolle spielen die Sherpas, Expertise und Entscheidungsgewalt? Die spielen natürlich eine riesengroße Rolle, wenn nicht sogar die größte Rolle. Die haben einfach die größte Erfahrung, auch wenn wir als westliche Bergsteiger auch Erfahrung haben, aber nicht so große Erfahrung wie die Sherpas selber. Die haben teilweise schon mehrere 8000er bestiegen. Mein Mingma zum Beispiel war über 11 Mal auf dem Mount Everest und hat sonst noch einige 8000er bestiegen. Ich glaube, er war auf insgesamt über 20 Mal auf einem 8000. Er hat natürlich eine wahnsinnige Erfahrung am Berg. Was ihm natürlich schwerfällt, ist einmal die Sprache Und der Mi'kmaq ist ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch. Das heißt, brutal stark am Berg, aber kann das nicht so ausdrücken, wenn es um Organisation geht, wenn es um Miteinander geht. Da tut es sich ein bisschen schwer. Und da kommt dann ich ins Spiel. Ich versuche da in die Rolle anzunehmen. Ich weiß, dass er natürlich mir gegenüber viele Vorteile am Berg hat, was Technik angeht, was Erfahrung angeht. Aber meine Stärke ist natürlich dann oh, ich muss ein bisschen langsamer reden, weil die Höhe merke ich dann doch. Weil meine Stärken liegen dann eher bei Organisation, Planung, Vorbereitung und auch die Menschen und die verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Das heißt, meine Aufgabe besteht darin, ihn darin zu bestärken, dass er führt, zumindest was am Berg angeht, dass er auch hier Entscheidungen trifft und trotz seiner Zurückhaltung mir die mitteilt und sagt, hey, so und so machen wir das. Und natürlich diskutieren wir, ich höre mir das auch an und wir diskutieren auch miteinander. Und er schlägt vor und begründet es auch, was gut ist. Aber er wird vermutlich aufgrund seiner Art nie hinstehen und sagen, wir machen das so und nicht anders. Ja? Aber hier gilt es ein bisschen Sensibilität und Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen und ihm auch das Gefühl zu geben, hey, du hast dir Gedanken gemacht, dass wir das so und so machen und das wird mit Sicherheit aufgrund deiner Erfahrung der richtige Weg sein und ich gehe den mit dir, diesen Weg und wir sind am Ende beide erfolgreich. Genau. Verschiedene Kulturen, Persönlichkeiten habe ich gerade genannt. Es ist natürlich ein brutaler Unterschied zwischen den Nepalesis und den Pakistanis sowieso, aber die spielen jetzt am Berg weniger eine Rolle. Die Pakistanis sind eher hier im Basislager für die Verpflegung zuständig. Am Berg selber ist tatsächlich der Nepalese. Und genau, da spielt seine Kultur natürlich eine riesengroße Rolle. Und aufgrund dessen, dass er gerade so ein ruhiger, zurückhaltender Mensch ist, verstärkt das Ganze natürlich. Und da wird umso mehr dann ich gefragt, mit meiner Art uns da ein Stück weit zusammenzuführen. Sprachlich tun wir uns auch ein bisschen schwer. Er kennt natürlich die Hauptbegriffe vom Bergsteigen, das ist alles kein Problem. Aber man will natürlich nicht immer nur, oder man kann natürlich nicht immer nur mit Bergsteigerbegriffen um sich schmeißen, sondern wenn man mal 50 Tage miteinander eng verbringt, dann spielen auch manchmal oder des Öfteren andere Gespräche eine Rolle und da tut er sich schwer. Und auch da bin ich gefragt, mit ihm ein bisschen aus seinem Schneckenhaus rauszulocken, einen auf gut Wetter machen, viel lachen, zumindest wenn ich es mal auch nicht verstehe, so zu tun, als ob ich ihn verstehe, ihn ein bisschen zu unterstützen, auf die Sprünge helfen und ihn da ein bisschen rauszufordern, dass er keine Angst hat, mit mir in Kommunikation zu treten oder in Diskussion, sondern einfach auch ein bisschen aus sich rauskommt und das auch gern tut. Ja. Und so versuchen wir jetzt in den Tagen und Wochen einfach so ein bisschen gemeinsame Nenner zu finden, uns anzunähern. Das klappt jeden Tag ein bisschen besser. Am Anfang war das ein bisschen schwierig. Da mussten wir uns erst so ein bisschen beschnuppern. Aber inzwischen funktioniert das ganz gut. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bergsteigern und ihren Sherpas ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da manchmal schon zu Problemen kommt. Und vielleicht ist auch nicht jeder so einfühlsam und kann nicht so gut auf den anderen eingehen. Da denke ich vor allem dran, dass das ein Bergsteiger seine Aufgabe ist, weil der Nepalesi grundsätzlich eher zurückhaltend ist. Er weiß, was er am Berg tut, aber er tut sich oft schwer, da auf den Wächter zuzugehen, weil es einfach seine Art ist, ja. Seine zurückhaltende Art und ich weiß nicht, ob man von einem Unterlegenheitsgefühl sprechen kann, ob das nicht zu weit geht, aber ein Stück weit ist es schon so, habe ich das Gefühl. Genau. Welche Rolle spielen die Sherpas? Das haben wir. Expertise, Entscheidungsgewalt haben wir drüber gesprochen. Natürlich eine Riesenexpertise da von Seiten der Sherpas. Entscheidungsgewalt haben wir diskutiert. Da wird natürlich versucht, gemeinsam da richtige Entscheidungen zu treffen. Und wir, mein Sherpa, mein Kletter-Sherpa und ich, wir sind hier ja nicht allein im Basislager. Es gibt noch ein, zwei andere Teams, die haben genau die gleichen Themen wie wir auch. Und das ist aber gut, dass sie da sind, weil wir können uns dann auch mit denen austauschen, weil wir allein am Berg gar nichts ausrichten. Wir müssen gucken, dass wir hier zusammenarbeiten mit den anderen Teams, weil die Expedition am Berg einfach so komplex ist, dass wir da umso mehr Manpower, umso mehr Expertise wir hier aufweisen können, umso besser. Ja, das war, denke ich, ein kurzer Einblick in Podcast Folge 4. Ganz kurz noch, heute Tag 14 meiner Expedition. Heute Ruhetag im Basislager. Mir geht es ganz gut. Man merkt so langsam die Strapazen. 2 Wochen ist jetzt doch schon, ja, einige Zeit. Es ist zwar noch nicht mal Halbzeit, aber was einfach fehlt, ist dieses Zurückziehen, dieses zur Ruhe kommen. Das schafft man hier einfach nicht, wie man das zu Hause schafft, wenn man daheim in der eigenen Bude sitzt und alles Bekannte um sich hat. Das ist hier ein Problem. Das schwächt einen. Aber man muss gucken, dass man das in den Griff kriegt, weil die ganz schweren Tage, die kommen jetzt erst. Und ja, dann schauen wir mal, wie es in ein, 2 Wochen aussieht. Und ich freue mich schon auf die Folge 5. Mut, Übermut, Risikomanagement, auch ein Riesenthema. Aber da gehen wir dann beim nächsten Podcast ein. Bis dahin.